den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
Für die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Ralf Spennes.
Das amerikanisch-chinesische Verhältnis, zurzeit bekanntlich in aller Munde, war dem Berliner Tageblatt auch schon am 10. Juli 1923 einen eigenen Artikel wert. Der weltpolitische Kontext war seinerzeit natürlich noch ein ganz anderer. Der Weltmächte gab es mehr als heute und wahrscheinlich hätte man China damals nicht einmal dazugezählt. Vielmehr verband die Vereinigten Staaten und das Reich der Mitte neben der Größe ihrer Staatsgebilde und dem daraus resultierenden volkswirtschaftlichen Potenzial ihr Gegensatz gegenüber den großen europäischen Kolonialmächten, wie auch gegenüber der sich zunehmend imperial gerierenden pazifischen Macht Japan, der sie, so entnehmen wir dem Artikel, in gewisser Weise zu natürlichen Bundesgenossen machte. Frank Riede weiß für uns aber auch bereits über Risse in diesem Bündnis zu berichten.
Amerika und China von Otto Korbach. Seit einiger Zeit fällt in Erklärungen amerikanischer Staatsmänner über fernöstliche Angelegenheiten ein veränderter Ton gegenüber China auf. Jener Zwischenfall in Kaigan, wo ein Amerikaner ermordet und auf den amerikanischen Konsul, der ihn retten wollte, geschossen wurde, war nur ein äußerer Anlass, der eine seit langer Zeit sich ansammelnde Verstimmung über den Gang der Dinge in China plötzlich zum Ausbruch brachte. In einer Botschaft an die chinesische Gesellschaft in New York erklärte Staatssekretär Hughes, China laufe Gefahr, in Amerika seinen einzigen Freund zu verlieren. Es habe sonst niemanden, an den es sich wenden könnte. Entgegen den auf der Washingtoner Konferenz gemachten Versprechungen habe England, Wai Hai Wai, nicht geräumt, Frankreich keinen Schritt getan, Quan Chau zurückzugeben, während Japan keine Miene mache, seine Machtstellungen in der Mandschurei aufzugeben. Dieselbe Tonart schlug der amerikanische Geschäftsträger in Peking, Dr. Schurman, an in einer anlässlich einer Feier des Geburtstages Washingtons gehaltenen Rede. Seitdem wird die amerikanische Presse nicht müde, China vorzuhalten, wie undankbar es sich zeige. Nur Amerika sei es zu danken, dass sich Japan aus Shantung, Hankau und Teilen der Mandschurei zurückgezogen habe, dass mehrere fremde Staaten ihre Postämter in China aufgegeben hätten, dass China seine Seezölle erhöhen konnte und Aussicht habe, sie demnächst weiter zu erhöhen. Auf eine amerikanische Anregung sei auch die Bildung eines Komitees von Juristen zurückzuführen, das sich gegenwärtig mit den Voraussetzungen für eine Aufhebung der Exterritorialität der Fremden in China beschäftige. Amerikanische Missionare erinnern gleichzeitig an die 8 Millionen Golddollar, die vor 2 Jahren auf ihre Anregung hin in Amerika zur Steuerung der damals in Teilen Chinas herrschenden Hungersnot gesammelt worden waren. Statt dass ihre Arbeit seitdem erleichtert worden wäre, habe sie sich immer schwieriger gestaltet. Die Washingtoner Konferenz war der Höhepunkt amerikanisch-chinesischer Freundschaft gewesen. Aufgrund ihres Verlaufes glaubte die amerikanische Regierung zu der Hoffnung berechtigt zu sein, dass sich unter ihren Auspizien ein vom Albdruck des japanischen Imperialismus befreites, selbstständiges chinesisches Staatswesen entwickeln und dass China für Amerika einen zuverlässigen Freund, wenn nicht Bundesgenossen, bedeuten würde. In Wirklichkeit gerieten die politischen Verhältnisse im Reiche der Mitte in immer heillosere Verwirrung. Die jeweiligen Pekinger Machthaber erwiesen sich außerstande, die miteinander rivalisierenden militärischen Befehlshaber in Schach zu halten, die in den Provinzen eigene Truppen unterhielten und auf die der Zentralregierung zustehenden Einkünfte in der Regel Beschlag legten. Bürgerkrieg und Räuberunwesen haben seitdem die Bildung einer starken Zentralgewalt in China immer wieder unmöglich gemacht. Inzwischen ist das Interesse Amerikas an der Entwicklung der Verhältnisse im Fernen Osten ständig gewachsen. Das hängt mit der verringerten Bedeutung der europäischen Märkte für das amerikanische Wirtschaftsleben ursächlich zusammen. Es ist ein verhängnisvoller Irrtum europäischer Beurteiler anzunehmen, Amerika müsse noch dasselbe Interesse an der Kaufkraft der europäischen Völker haben wie vor dem Kriege. Damals waren die Vereinigten Staaten genötigt. Jährlich waren im Werte von 250 Millionen Dollar nach Europa allein zur Zahlung von Zinsen auszuführen. Heute können Sie als gläubiger Staat jährlich Auslandsware im Werte von rund 1 Milliarde Dollar einführen, um Ihre Zinsen oder Kapitalabzahlungen für die in den letzten 8 Jahren an das Ausland geliehenen Gelder zu bekommen. Je mehr es daher Amerika gelingt, sich neue außereuropäische Absatzmöglichkeiten für seine Ausfuhr zu erschließen, desto weniger braucht es sich um die Nöte europäischer Völker mehr zu kümmern, als ausreicht, um seine Gläubigerinteressen wahrzunehmen. Während nun der Handel Amerikas mit Europa gegenüber der Vorkriegszeit verhältnismäßig stark zurückgegangen ist, ist sein Warenverkehr mit Ostasien in immer rascherem Tempo gewachsen. Die amerikanische Regierung hat diesem Wandel durch die Schaffung der China-Handelsakte und die Organisation der Federal Pacific Banking Corporation, eines Unternehmens vom Typ der Edgelaw Banks, deren Kapitalien zur Förderung amerikanischen Außenhandels von Steuern befreit sind, Rechnung getragen. In dem Maße nun, wie im fernen Osten, besonders in China, amerikanische Kapitalanlagen und Absatzgelegenheiten zunehmen, wächst naturgemäß die Beunruhigung amerikanischer Wirtschafts- und Staatsmänner über die unbefriedigende Entwicklung der politischen Zustände in China. Und je mehr sich in diesen Kreisen die Erkenntnis verbreitet, dass amerikanische Freundschaftsbezeigungen gegenüber den Chinesen amerikanische Interessen im fernen Osten nicht zu sichern vermögen, desto mehr wächst in ihnen die Neigung, China gegenüber andere Seiten aufzuziehen. Im Laufe dieses Sommers sollen Vertreter der am 9-Mächte-Abkommen beteiligten Regierungen zu einer besonderen Konferenz zusammentreten, um sich über eine Erhöhung der chinesischen Seezölle um 2,5%, die Erhebung eines Zuschlages von 5% auf Luxuswaren sowie über ein besonderes Depot für die Zolleinnahmen, das nach amerikanischer Ansicht das Monopol der englischen Hong Kong and Shanghai Banking Corporation für die Verwaltung der Zölle zu brechen bestimmt ist, schlüssig zu werden. Wieder würde es Amerika darauf ankommen, China zu beweisen, dass es die einzige Macht ist, die es ernsthaft unterstützen will, um ein unabhängiger, gedeihender, moderner Staat zu werden. Doch sollen die Chinesen sogleich bei Zeiten darüber belehrt werden, dass Amerika auch anders kann, dass es rücksichtslos seine Interessen in China machtpolitisch durchsetzen wird, wenn sich keine starke chinesische Zentralregierung bilden kann, die imstande wäre, das Weite Reich in Ordnung zu halten. Oder wenn man sich in Peking von Tokio oder Moskau aus gegen Amerika aufwiegeln ließe. Bemüht man sich, die Lage Chinas gegenüber den fremden Mächten unbefangen zu würdigen, so kann man leicht begreifen, warum die Chinesen auch und gerade in den Amerikanern danahe sehen, die sie nur fürchten und nicht lieben können, auch wenn sie Geschenke bringen. Das durch den Weltkrieg und seine Auswirkungen ungeheuer angeschwollene amerikanische Finanzkapital sucht sich an den natürlichen Hilfsquellen Chinas festzusaugen und droht dadurch, die breiten Massen des chinesischen Volkes von deren Nutznießung auszuschalten. Die an der Ausbeutung Chinas beteiligten fremden Finanzkonsortien können die Tarife der von ihnen kontrollierten Bahnen, die Höhe der Zölle auf die Einfuhr, die Preise der aus den von ihnen betriebenen Bergwerken geförderten Kohlen und Mineralien immer so regulieren, dass das chinesische Volk im Großen und Ganzen von deren Verwertung ausgeschaltet ist. Kohle zu 25 Dollar die Tonne könnte für die meisten Chinesen ebenso gut auf dem Monde wie in China gefördert werden. China verfügt aber keineswegs über so riesige Bodenreichtümer, dass zugunsten fremder Industrien mit ihnen Jahre oder Jahrzehnte lang Raubbau getrieben werden könnte. Die Vorstellungen, die man sich über ihren Umfang im Allgemeinen macht, sind, wie im China Yearbook 1921-22 überzeugend dargelegt wird, weit übertrieben. Wenn nun die Chinesen wahrnehmen, wie die in ihrem Lande von Fremden betriebenen Bergwerke, Eisenbahnen und Fabriken vorwiegend dazu dienen, sie fortgesetzt durch Entziehung natürlichen Reichtums zu schwächen, so ist es nicht zu verwundern, dass jene Militärgouverneure populär sind, die die staatlichen Einkünfte in ihren Provinzen, statt sie in das Danaidenfass der Kasse der ganz von internationalen Finanzkonsortien abhängigen Pekinger Regierung zu schütten, lieber zum Bau von Straßen und zu anderen Kulturarbeiten sowie zur Unterhaltung von Truppen verwenden, die ihnen und nicht dem Kriegsminister in Peking gehorchen. Bezeichnend für die tatsächliche innerpolitische Lage in China ist auch der Umstand, dass die modernen chinesischen Arbeitergewerkschaften mit den von den fremden Regierungen und der von ihnen abhängigen Peking-Regierung geächteten Militärgouverneuren freundschaftliche Fühlung unterhalten.
Did those comments about President Xi undermine or complicate the progress of China?
Secretary Blinken had a great trip to China. I expect to be meeting with President Xi sometime in the future, the near term, and I don't think it's had any real consequence.
Na, mal sehen, wie sich das entwickelt. Auf jeden Fall könnt ihr uns weiterempfehlen und uns auf Instagram folgen. Bis morgen.
Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.